Heute ist Donnerstag, der 14. Mai. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt, und einen frohen Vatertag. Ja, wir haben eine leicht uneinheitliche Tendenz, wobei vor allem der Dow Jones dominiert. Die Marke von 50.000 ist erneut überschritten. Der Nasdaq kaum verändert, und das, obwohl Cisco sehr starke Zahlen und noch stärkere Aussichten meldet. Die Aktie ist solide auf der Gewinnerseite mit sehr vielen positiven Analystenkommentaren und steigenden Kurszielen. Und das betrifft den gesamten Tech-Sektor, ob Dell, Akamai, Broadcom. Die Kursziele werden weiter nach oben geschraubt, und wir haben einen großen Tech-Börsengang. Cerebras wird heute den Handel aufnehmen. So, euch allen einen schönen Vatertag, jawohl. Bei uns wird gearbeitet und die Richtung stimmt. Der Dow Jones nach dem Durchhänger gestern Spitzenreiter mit über 400 Punkte Kursanstieg kurz vor Handelsstart, und der Nasdaq, der S&P auch weiter auf der Gewinnerseite, wobei der Nasdaq mittlerweile die Gewinne im Wesentlichen abgegeben hat. An der Nachrichtenlage liegt das jedenfalls nicht. Die ist nach wie vor ausgesprochen bullisch. Wir haben die Zahlen von Cisco gestern Abend bekommen, und man darf nicht vergessen, dass Cisco ja wirklich lange Zeit, die letzten Jahre, immer wieder so als eine Art, naja, defensives Tech-Unternehmen und attraktive Dividende, und dann hat man die halt. Aber die Story hat sich in diesem Jahr grundlegend verändert. Die Aktie ist jetzt seit Jahresauftakt über 40% im Plus. Und wir sehen, dass die Zahlen wirklich beeindruckend sind. Raise und Beat. Die Zahlen lagen also über den Erwartungen und die Aussichten wurden angehoben. Ich gehe gleich nochmal im Detail drauf ein. Aber Cisco läutet damit letztendlich quasi die Endphase der Berichtssaison ein, die gegen Ende April dann angelaufen ist und jetzt in den Mai noch weitergeht. 20. die Nvidia-Zahlen, dann Broadcom am 2. Juni. Wir haben Dell auch noch mit den Zahlen. Und wenn dieses Strickmuster also hält, dass Cisco jetzt quasi in dieser Endphase der Berichtssaison eingeläutet hat im Tech-Sektor, dann müsste sich die gute Nachrichtenlage hier letztendlich gesehen fortsetzen. Und wir sehen heute Morgen, wie so oft in den letzten Tagen, extrem viele Kaufempfehlungen, steigende Kursziele für Apple, für Akamai, für Broadcom, für Cisco auf breiter Front, für CrowdStrike, für Hewlett-Packard Enterprises, für Dell, für Netflix, für Okta, für Palo Alto. Also in anderen Worten, die Analysten bleiben bullisch und die Ergebnisse, die wir in dem Sektor haben, untermauern das auch weiterhin. Ja, und dann ist da noch das Treffen zwischen Xi und Trump. Wir erwarten jetzt bis in den Freitag hineingehend jede Menge Schlagzeilen. Die Schlagzeilen, die wir bisher haben, sind jetzt nicht unbedingt bahnbrechende Neuigkeiten. Man übt sich in Stabilität, und ich fasse mal zusammen, womit JP Morgan rechnet. Beide Seiten haben Interesse daran, die Situation im Nahen Osten, was die Straße von Hormuz betrifft, möglichst rasch beizulegen. Wir haben in Sachen seltene Erden und Exportrestriktionen von Hightech. USA dominiert das Semiconductor-Thema, China dominiert das Thema der seltenen Erden. Hier wird man sehr stark darauf achten, ob die USA die Exportrestriktionen ein Stück weit lockern werden, während dann China im Gegenzug den Bereich der seltenen Erden lockert. Und die Schlagzeilen heute, da gab es einen Bericht bei Reuters, dass nun also Nvidias H200-Chips von 10 chinesischen Unternehmen gekauft werden dürfen. Das ist natürlich erfreulich. Man darf eins nicht vergessen, diese Exportrestriktionen für den H200 von Nvidia gab es seitens Washington ja schon lange nicht mehr. Washington hatte den Verkauf erlaubt. Es war in diesem Fall China. Das Land stand den Verkäufen im Weg, und jetzt lockert China also hier anscheinend stückweit die Restriktionen. Man hatte chinesische Unternehmen aufgefordert, überwiegend chinesische Technologie zu erwerben. Was Handelspolitik betrifft, rechnet JP Morgan mit einem sehr weit gefassten Rahmen, der weitere Verhandlungen ermöglicht. Das ist sicherlich auch erfreulich, dass 3 weitere Treffen anberaumt wurden. Also man befindet sich weiterhin in Gesprächen, aber es dürfte letztendlich keinen umfangreichen Deal jetzt geben bei diesem Treffen. Möglicherweise, und das hat Finanzminister Scott Bessent auch schon jetzt in einem Interview hervorgehoben, man rechnet damit, dass Boeing neue Großaufträge erhält. Darüber haben wir ja die letzten Tage schon mehrfach gesprochen, auch im Bereich Agrarwaren. Das ist für China immer in den letzten Jahren auch ein Druck Mittel gewesen gegen die Präsidenten hier in den Vereinigten Staaten, allen voran gegen Donald Trump, Sojabohnenkäufe, Agrarwaren, da dürfte China letztendlich gesehen auch den USA entgegenkommen. Ein Punkt, und das ist auch nicht unbedingt erstaunlich, spricht Xi sehr klare Worte gegenüber Donald Trump, und Zammer dürfte raten, worum es geht, natürlich um Taiwan, und man betont oder Xi betont gegenüber Trump direkt, dass der Umgang der Vereinigten Staaten mit Taiwan zu einer extrem gefährlichen Situation führen könnte, wenn diese Situation nicht gut gemanagt wird. Dann bestehe die Gefahr, dass beide Länder, also China und die Vereinigten Staaten, kollidieren würden. Und die Situation würde zwischen beiden Ländern extrem strapaziert und extrem gefährlich sein. Auch diese Worte sind letztendlich gesehen von Xi jetzt nicht wirklich überraschend, dass Taiwan für China quasi die rote Linie darstellt. Im wahrsten Sinne des Wortes ist jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend. Mein Fazit ist nach wie vor, dass die Erwartungshaltung bei diesem Treffen so niedrig hing für die Wall Street, also Stabilität ist die Basismesslatte, dass das Nachrichtenumfeld eigentlich nur positiv überraschen kann. Zumindest sollten wir hier erstmal auch keine negativen Nachrichten bekommen.
Werbung.
Also Guys, an der Wall Street lernt man ziemlich schnell, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und genau das gilt auch beim Online-Shopping. Ich meine, wir alle kennen das. Du bestellst etwas, sieht auf dem Bild aus wie frisch aus der Boutique und kommt dann an wie vom Wühltisch nach Ladenschluss. Und nach dem Motto, auf dem Foto James Bond, im Paket sein entfernter Cousin dritten Grades. Ich persönlich nutze PayPal schon seit Jahren. Warum? Ganz einfach. Beim Bezahlen musst du deine Finanzdaten nicht jedem Shop einzeln geben. Die Transaktionen sind verschlüsselt und genau das gibt mir ehrlich gesagt ein ziemlich gutes Gefühl. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Käuferschutz. Wenn ein Artikel, den du online mit PayPal bezahlt hast, zum Beispiel nicht ankommt oder erheblich von der Beschreibung abweicht, kann der Käuferschutz als Sicherheitsnetz dienen. Heißt, du kannst den Kaufpreis und die ursprünglichen Versandkosten zurückerhalten, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Das ist jetzt natürlich kein Freifahrtschein für blindes Shopping. So ein bisschen gesunder Menschenverstand gehört immer dazu. Aber es ist eben ein Sicherheitsnetz. Und das hat man an der Börse wie beim Online-Shoppen eigentlich ganz gerne. Wichtig übrigens, wenn ihr Geld für Waren und Dienstleistungen sendet, nutzt auch genau diese Option, Waren und Dienstleistungen. Nicht Freunde und Familie, sonst greift der Käuferschutz nicht. Fazit, PayPal hilft dir, sicher online einzukaufen mit verschlüsseltem Checkout und einem Käuferschutz, der im Fall der Fälle für dich da sein kann. Und jetzt zurück zur Wall Street. Da ist es manchmal auch wie beim Online-Shopping. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Weitere Informationen findet ihr übrigens wie immer in der Episodenbeschreibung. So, und jetzt zum Schluss noch ein Disclaimer hinterher. Käuferschutz ist nur bei berechtigten Einkäufen verfügbar. Es gelten die Bedingungen. Es gelten Fristen und andere Bedingungen. Weitere Informationen findest du im Abschnitt Käuferschutz deiner lokalen PayPal-Nutzungsbedingungen.
So, und ansonsten haben wir gestern ja die sehr heißen Inflationsdaten gehabt. Das setzt sich heute fort. Wir hatten die Import- und Exportpreise. Im April sind die Importpreise in den USA um 1,9% gestiegen. 100 Basispunkte mehr, als man erwartet hatte. Und die Exportpreise lagen bei 3,3%. Das ist dreimal so hoch, wie die Wall Street erwartet hatte. Also wir sehen nach wie vor sehr viele Zeichen von Inflationsdruck. Aber ist das jetzt überraschend? Wir hatten gestern die Erzeugerpreise sehr heiß. der Anleihemarkt, muss ich sagen, im 10-jährigen Bereich ist jetzt nicht unbedingt schockiert gewesen. Die Renditen sind hoch mit 4,48% um den Dreh. Morgan Stanley hat gestern betont, ab 4,5% wird es für gewöhnlich auf der Aktienseite ungemütlich. Aber ganz ehrlich, die Daten waren so heiß und vor allen Dingen eben nicht nur getrieben durch Energie, sondern vor allen Dingen auch durch die Service-Sparte, dass die Reaktion der Anleihen eigentlich erstaunlich mild ausgefallen ist. Könnte also auch ein Signal sein, dass die Wall Street nach wie vor sagt, naja, also das wird trotzdem überwiegend temporär sein. Und die Tatsache, dass gestern gemeldet wurde, der Irak und Pakistan haben gesondert Deals mit dem Iran erreicht, um quasi den Transport von Öl durch die Straße von Hormuz zu ermöglichen. Und jetzt wird gemeldet, dass Japan wohl auch nicht auf eine Beilegung des Konflikts zwischen den USA, Israel und dem Iran wartet. Man spricht direkt mit dem Iran und macht hier gesonderte Deals, um letztendlich gesehen Öl aus dieser Region zu bekommen. Das bedeutet dann letztendlich auch, dass zu guter Letzt die Situation vielleicht nicht ganz so dramatisch ist, wie es in den Schlagzeilen oder bei manchen Schlagzeilen suggeriert. Und der Ölpreis war gestern ja auch leicht im Minus, war relativ stabil eigentlich im Wochenverlauf. So, und jetzt komme ich mal zu dem, was euch eigentlich wirklich interessiert. Und das sind die Tech-Earnings, weil das ist das Einzige im Wesentlichen, was die Wall Street aktuell wirklich trägt. Das ist jetzt nicht überspitzt dargestellt. Schaut euch den Handel morgen oder gestern mal an. Wir hatten gestern die Halbleiter wieder deutlich im Plus. Die AI-Story war im Plus. Aber ansonsten die Immobilienwerte unter Druck, weil die Renditen steigen. Die Konsumgüterwerte unter Druck, weil der Konsum untergraben wird. Wir hatten die Finanzwerte gestern auch auf der Verliererseite an der Wall Street. Wir hatten die defensiveren Werte auf der Verliererseite. Also, und man muss sich anschauen, wie viele 52-Wochen-Tiefs bei einem gleichzeitigen Rekord im S&P 500 erreicht wird, dann sehen wir, dass die Marktbreite relativ dünn ist. So, das muss jetzt nicht unbedingt bearish sein. Das kann natürlich auch bedeuten, dass im zweiten Schritt die Werte, die zurückgeblieben sind, nach oben aufschließen. Ne, das würde dann den S&P wieder stützen, selbst dann, wenn die Halbleiterwerte mal eine Atempause einlegen sollte. Aber die Marktbreite ist nicht die beste aktuell. Und wir sehen heute auch wieder, wenn man sich die Research Notes anschaut, die Musik spielt nach wie vor im Tech-Sektor. Und wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, auch von Cisco und die Transparenz vor allen Dingen in die nächsten ein, zwei Jahre, ist es nicht wirklich erstaunlich, dass der Tech-Sektor sich so gut schlägt. Fangen wir jetzt mal mit Cisco an und ich greife direkt mal die vielen Analysten-Notes auf. Auf breiter Front steigen die Kursziele. JP Morgan hebt die Kursziele an auf $120, einer der Spitzenreiter heute. Goldman Sachs $116 und Cisco bei der Citigroup $112. Goldman Sachs lag bisher ziemlich daneben, muss man sagen. Das Kursziel wurde von 75 auf $116 angehoben. Ziemlicher Wake-up-Call wahrscheinlich für den Analysten, der die ganze Zeit die Aktie nur mit neutral eingestuft hat. In anderen Worten, der hat diese Rallye nicht wirklich vorhergesehen. Und wenn man sich jetzt die Kommentare durchliest von Goldman, dann klingt das eigentlich alles ganz gut. Also starke Wachstumsdynamik im Produktbereich, auch was Aufträge betrifft für den Networking-Bereich, angefacht durch AI und Campus-Demand. Hyperscaler fachen das Wachstum an. Also trotzdem bleibt man bei neutral, aber vernünftigerweise mit einem höheren Kursziel. Na, wenn man jetzt bedenkt, dass das Kursziel von Goldman höher ist als das Kursziel der Citigroup und unweit von dem Kursziel von JP Morgan, hätte der Analyst ja eigentlich auch eine Kaufempfehlung abgeben können. Ne? Aber naja, lieber bleibt man bei neutral. Die Citigroup sagt Beat und Raise sehr stark, also letztes Quartal geschlagen, Aussichten angehoben. Und man betont, dass die Angebotsengpässe bei Cisco im Vergleich zum Wettbewerb nicht so ausgeprägt sind. Also da ist Cisco mittlerweile besser positioniert. JP Morgan betont auch, Wachstumsdynamik auf der Umsatzseite nimmt zu. Die Tatsache, dass das Management relativ konservative Bruttomargen anpeilt, schafft eine gute Basis und JP Morgan hebt die Gewinnschätzungen für das Fiskaljahr 27 und 28 an. Die Bank of America bleibt auch bei einer Kaufempfehlung und betont, und das finde ich besonders spannend, wenn man sich jetzt die Aussichten mal anschaut, das Umsatzwachstum angepeilt für das jetzt angebrochene vierte Quartal, fast 15% Wachstum. Die Wall Street hatte mit der Hälfte gerechnet, mit 7,8%, so die Bank of America. Und insofern die zunehmende Wachstumsdynamik auf der Umsatzseite ein sehr gutes Zeichen, wie stark die Nachfrage letztendlich ist und wie stark die Nachfrage auch angefacht wird, vor allen Dingen durch die Hyperscaler. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Analysten sind durchweg optimistisch, was die Situation betrifft. Und schaut euch mal die Produktaufträge an, sehr stark. Produktaufträge plus 35% im Vorjahresvergleich, signifikantes Momentum durch die Hyperscaler. Die Aufträge der Hyperscaler im Fiskaljahr 2026 ist auch wichtig, weil das schon im letzten Quartal sehr wuchtig war. Da hatte das Cisco Management noch 5 Milliarden Dollar angepeilt. Jetzt spricht man von Hyperscalern Aufträgen im Fiskaljahr 2026 von 9 Milliarden Dollar. Fast eine Verdopplung. Also sauber, muss man sagen. Herzlichen Glückwunsch an Cisco. Ich freue mich ja schon drauf. Ich bin auf der Cisco Connect in diesem Jahr in Frankfurt in einer Panel-Diskussion und werde mal ein bisschen über die Wall Street-Reaktion zu diesem Sektor sprechen. Eins sehen wir allerdings auch, das möchte ich hier nochmal hervorheben, ein Trend, den wir in der Berichtssaison bei vielen gesehen haben. Wir sehen so unfassbar viele Entlassungen im Tech-Sektor und wirklich atemberaubend viele Entlassungen. Jeden Tag im Zuge der Quartalszahlen wurden noch mehr Entlassungen bekannt gegeben. Cisco hält im Prinzip dagegen um, also man managt im Prinzip die höheren Inputkosten. Die Bauteile werden teurer. Aber ich will ganz kurz nochmal zusammenfassen, wie viele Entlassungen hier letztendlich gesehen in den letzten Wochen bekannt gegeben wurden im Sektor, wenn ich es denn jetzt so schnell finde. Mal ganz kurz nochmal zurückschauen, ob ich das hier kriege. Also Cisco wird 4000 Stellen streichen. Das sind so Pi mal Daumen etwa 4% der Belegschaft. Das hält sich also noch in Grenzen. Aber nichtsdestotrotz sehen wir eben, dass Entlassungen im Tech-Sektor um sich greifen. Und das ist eben der Sektor, der als erstes auch AI implementiert und davon auf der Margenseite dementsprechend auch profitiert. Und in der nächsten Phase wird man vor allen Dingen darauf achten, ob diese Entlassungen das Wachstum in irgendeiner Form eindämmen. Und wenn sie das Wachstum nicht eindämmen, ne, und die Profitabilität geht hoch, ja, dann wird das sehr viele Nachahmer finden. Hier nochmal zusammengefasst, Bill Holdings hat im Zuge der Ergebnisse 30% der Belegschaft entlassen, Cloudflare 20%, Upwork 24% der Belegschaft, Block 40% der Belegschaft, Coinbase 14% der Belegschaft, Meta 10%, Oracle um die 15%, 33.000 Leute müssen gehen, Pinterest 15%, Snap 15%, und da sind einige der Unternehmen, die in dieser Woche Entlassungen gemeldet haben, noch gar nicht mit von der Partie. Also wenn ich diese Leier höre von wegen, naja, AI wird auf jeden Fall mehr Stellen schaffen und das wird alles nicht so dramatisch sein. Also wenn man sich die Zahlen anschaut im Tech-Sektor, kann man das nicht nur möglichen Übereinstellungen während der Pandemie in die Schuhe schieben. Da sehen wir durchaus und logischerweise, und ich sehe das in meiner Firma ja auch, wie AI und Automatisierung letztendlich gesehen Effizienz steigert, wie es Produktivität steigert und wie letztendlich gesehen an anderer Stelle Kosten eingespart werden können und letztendlich gesehen dann eben durchaus auch an Personalkosten eingespart werden können. Also das verändert unsere Welt und ich würde mal vermuten, dass die nächsten 3-4 Jahre hier durchaus einige Herausforderungen mit sich bringen werden. Aber bleiben wir jetzt erstmal auf der Ertragsseite der Unternehmen. Für Investoren ist das im ersten Schritt natürlich, so makaber das klingen mag, bullisch, weil Kosten runter, Produktivität hoch, Ertrag pro Aktie hoch. Gleichzeitig wird das Wachstum hochgehalten und die Kurse laufen.
Werbung.
Also Guys, an der Wall Street lernt man ziemlich schnell, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und genau das gilt auch beim Online-Shopping. Ich meine, wir alle kennen das. Du bestellst etwas, sieht auf dem Bild aus wie frisch aus der Boutique und kommt dann an wie vom Wühltisch nach Ladenschluss. Und nach dem Motto, auf dem Foto James Bond, im Paket sein entfernter Cousin dritten Grades. Ich persönlich nutze PayPal schon seit Jahren. Warum? Ganz einfach. Beim Bezahlen musst du deine Finanzdaten nicht jedem Shop einzeln geben. Die Transaktionen sind verschlüsselt und genau das gibt mir ehrlich gesagt ein ziemlich gutes Gefühl. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Käuferschutz. Wenn ein Artikel, den du online mit PayPal bezahlt hast, zum Beispiel nicht ankommt oder erheblich von der Beschreibung abweicht, kann der Käuferschutz als Sicherheitsnetz dienen. Heißt, du kannst den Kaufpreis und die ursprünglichen Versandkosten zurückerhalten, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Das ist jetzt natürlich kein Freifahrtschein für blindes Shopping. So ein bisschen gesunder Menschenverstand gehört immer dazu. Aber es ist eben ein Sicherheitsnetz. Und das hat man an der Börse wie beim Online-Shoppen eigentlich ganz gerne. Wichtig übrigens, wenn ihr Geld für Waren und Dienstleistungen sendet, nutzt auch genau diese Option, Waren und Dienstleistungen. Nicht Freunde und Familie, sonst greift der Käuferschutz nicht. Fazit, PayPal hilft dir, sicher online einzukaufen mit verschlüsseltem Checkout und einem Käuferschutz, der im Fall der Fälle für dich da sein kann. Und jetzt zurück zur Wall Street. Da ist es manchmal auch wie beim Online-Shopping. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Weitere Informationen findet ihr übrigens wie immer in der Episodenbeschreibung. So, und jetzt zum Schluss noch ein Disclaimer hinterher. Käuferschutz ist nur bei berechtigten Einkäufen verfügbar. Es gelten die Bedingungen. Es gelten Fristen und andere Bedingungen. Weitere Informationen findest du im Abschnitt Käuferschutz deiner lokalen PayPal-Nutzungsbedingungen. So, ansonsten gibt es bei den Ergebnissen heute eigentlich keine großen Highlights. Wir haben Versant mit Ergebnissen über den Erwartungen und auch der Umsatz über den Schätzungen. Wir haben StubHub auch mit ganz guten Zahlen. Die Aussichten für das Gesamtjahr werden bestätigt. So im Einzelhandelsbereich Canadian Goose heißen sie, glaube ich, ne? Diese Daunenjacken. Der Ertrag pro Aktie liegt unter den Schätzungen minimal, aber wenn man sich die Details mal anschaut, ne, Umsätze bei den schon länger geöffneten Geschäften laufen solide. Und die Aussichten für das Fiskaljahr 27 liegen auf der Umsatzseite im Rahmen der Erwartung. Die Margen werden etwas besser ausfallen. Die Aktie ist im Plus. So, und ansonsten haken wir das mal ab, die Berichte heute. Wir haben heute Abend noch Applied Materials, das wird wichtig sein, ne? Und an der Stelle vielleicht mal gleich der Hinweis. Ihr habt Vatertag, die Wall Street ist geöffnet, aber ich werde mir heute Abend mal erlauben. Wir haben ja quasi zweimal Vatertag. Der Vatertag bei uns ist eigentlich viel früher, noch vor dem Muttertag. Und ich nutze jetzt mal die Gelegenheit und mache mal doppelt Vatertag. Heute Abend werde ich mal etwas früher nach Hause gehen und also keine Closing Bell heute Abend. Morgen bin ich dann wieder mit der Opening Bell am Start. So, und damit zurück zum Tech-Sektor. Wir haben einen großen Börsengang heute. Das ist der Startschuss für eine ganze Welle an großen Tech-Börsengängen. Cerebras geht also an die Börse. Arm Holdings und Softbank hatten beide versucht, Cerebras zu kaufen. Das Unternehmen hatte damals abgewunken und wollte lieber einen Börsengang machen. Und das zahlt sich jetzt aus. Der Zuteilungskurs wurde immer wieder aufgrund der aggressiven Nachfrage nach oben revidiert. Wir reden jetzt von einem Zuteilungskurs von $185. Der letzte angehobene Zuteilungskurs lag bei $150 bis $160. Auch das Volumen an Aktien, das platziert wird, wurde nach oben revidiert. Da werden viele heute darauf achten, wie startet der Wert in den Tag. Vermutlich mal mit fetten Kursgewinnen, ne, wie sich's gehört im Tech-Sektor. Die Frage wird dann sein, ob die Gewinne im Tagesverlauf gehalten werden können. So, Nvidia hatte ich schon durchgesprochen, die sind heute im Plus. Wie gesagt, Reuters berichtet, 10 chinesische Tech-Firmen dürfen jetzt Nvidias H200-Chip kaufen. China winkt das jetzt durch, die hatten das bisher blockiert. Akamai hat eine Übernahme heute. Man kaufte Layer X, ein Unternehmen für browserbasierende AI Usage Control und Secure Enterprise Browser. $205 Millionen zahlt man dafür. Das Unternehmen macht in diesem Jahr 10 Millionen Dollar Umsatz. Ne? Also da sieht man mal, mit welchen Hebeln hier gearbeitet wird. Ne? Also man sieht da anscheinend sehr viel Potenzial drin, denn wie gesagt, 10 Millionen Umsatz, 205 Millionen Kaufpreis. Und Akamai wird heute von Morgan Stanley nochmals zum Kauf empfohlen mit einer fetten Anhebung der Kursziele. Die Aktie ist da schon gelaufen wie Nachbars Lumpi, jawohl. Läuft jetzt wohl auch noch weiter. Morgan Stanley sieht die Aktie bei 165 Dollar. Man geht davon aus, dass wir eine Beschleunigung des Umsatzwachstums sehen, auch im Fiskaljahr 2027. Zweistellige Umsatzwachstumsraten, auch der Ertrag pro Aktie im Fiskaljahr 2028 soll weiter an Dynamik gewinnen. Also das ist genau der Punkt, dass letztendlich gesehen, selbst wenn wir irgendwann mal ein Durchatmen haben sollten, ne, nicht jeden Tag bang, 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 oder vielleicht doch, ja, who knows, aber selbst wenn wir mal ein Durchatmen sehen, ne, haben wir zu guter Letzt viel Transparenz auf Sicht von ein, zwei Jahren, was Wachstum betrifft. Das ist zumindest das Feedback, das man hier immer wieder hört an der Wall Street. Und Akamai also heute in aller Munde, Microsoft laut Reuters überlegt jetzt weitere AI-Startups zu kaufen, weil man sich immer weiter von OpenAI distanziert. Da bin ich mal gespannt, wie Microsoft darauf reagiert. Foxconn meldet ansonsten gute Zahlen für das erste Quartal, robustes Umsatz- und Ertragswachstum. Ist im Übrigen auch ein gutes Omen für Apple. Und Apple wird heute zum Kauf empfohlen bei Evercore ISI. Aktie hat die letzten Tage auch sehr gut geschlagen. Ich habe sie selbst im Portfolio. Das Kursziel wird angehoben auf 365 Dollar mit einer Kaufempfehlung. Und hier bitte betont man, dass Compounding, das Ertrags- und Wachstum und das Wachstum vom frei verfügbaren Cashflow im niedrigeren bis mittleren zweistelligen Prozentbereich liegen sollte, selbst dann, wenn die Stückzahlverkäufe der iPhones nur moderat wachsen. Wir haben Rückenwind bei den durchschnittlichen Verkaufspreisen und die Service-Sparte läuft. Und Evercore sagt, im Bull-Case-Szenario liegt das Kursziel für Apple sogar bei 500 Dollar. So, und jetzt bleibe ich mal bei den Tech-Werten, die heute mit im Fokus stehen. Google wird im Zuge der I.O.-Konferenz nächste Woche, auch natürlich bullisch für Google, dass diese Konferenz stattfindet. Wie gesagt, Google-Konferenz, die I.O.-Konferenz nächste Woche, dann die Nvidia-Zahlen, ne, dann die Broadcom-Zahlen, dann die Dell-Zahlen. Also wir haben noch einige Sachen, die hier für Umf sorgen könnten. Und Sources berichtet, dass OpenAI, dass Gemini AI, die nächste Generation, jetzt vorgestellt werden soll kommende Woche. Und die soll quasi auf Paritätsniveau sein mit GPT 5.5. So, und man wird bei Google die Expansion von Waymo Robotaxis erheblich ausweiten. Das ist ein weiterer Wachstumsmotor für Google. Und kein Wunder, dass Google mittlerweile neben Nvidia das weltweit wertvollste Unternehmen sind. So, und jetzt kommen wir nochmal zum Schluss zu den weiteren Analystenkommentaren im Tech-Sektor. Broadcom bei Wells Fargo, Kursziel wird hochgeballert von 430 auf 545 Dollar. Gleiche Story wie bei Akamai. Für das Fiskaljahr 2027 und 2028 werden die Schätzungen angehoben für Umsatz und Ertrag pro Aktie. Für den Umsatz steigen die Schätzungen um 22%, für den Ertrag pro Aktie um 19%. Für das Fiskaljahr 2028 steigen die Umsatzschätzungen um 28%, die Ertragsschätzungen um 23%. So, also, da ballert es auch hoch. Wir haben Cisco schon durchgekaspert. Nehmen wir nochmal Dell, Citigroup, 290 Dollar Kursziel statt 235 Dollar. Man sieht steigende Nachfrage im Bereich AI-Infrastruktur, AI-Server. Kaufempfehlung also. Die Zahlen von Dell werden in den nächsten Wochen gemeldet. Hewlett Packard Enterprises profitiert von den Cisco-Zahlen. Die Citigroup hebt die Kursziele an auf 39 Dollar von 27. Man bleibt bei einer Kaufempfehlung. Netflix bei JP Morgan auch eine Kaufempfehlung. Die Aktie hat es nicht so einfach gehabt die letzten Wochen. Heute Kursziel 118 Dollar und man bleibt bei der Kaufempfehlung und sagt, dass das Wachstum auch im werbeunterstützten Bereich an Dynamik gewonnen hat. Vier Sachen werden hervorgehoben. Die Reichweite von Netflix steigt, die Content-Strategie ist solide, die Werbetechnologie verbessert sich immer weiter und man betont, Netflix wird zunehmend ein globaler TV-Gigant. TV, gigant spannend. So, Okta bei Barclays, Kursziel steigt auf $93. Jefferies hebt das Kursziel von Palo Alto auf $265 an. Ne? Also, it's all tech, guys, all tech. Mittlerweile ist Ford auch tech, nicht wahr? Die Aktie war gestern größter Gewinner am S&P 500 und zwar wegen Ford Energy. Man baut eine Fabrik in Kentucky um. Batterien sollen dann verwendet werden, um als Speicher statt als Energiespeicher zu dienen im Bereich der AI Data Center. Ne? Und prompt geht es da dann auch bergauf. So, Guys, das war's dann mal für heute von der Wall Street. Wie gesagt, heute mache ich mal eine kleine Pause. Nächste Woche wird ein Interview ausgestrahlt, ein Sonderbericht mit Olaf Lieser von Optionsuniversum. Die Jungs stecken ganz, ganz tief in diesem Thema drin. Und wir wollen mal die Derivatemärkte im Detail diskutieren. Was passiert da gerade eigentlich aktuell am Derivatemarkt? Die Volumen explodieren, vor allem Kaufoptionen werden gehandelt ohne Ende. Die Nominalwerte von Micron und Intel donnern nach oben. Inwiefern treibt das eigentlich die Rallye auf der Aktienseite? Was genau ist eigentlich ein sogenannter Gamma-Squeeze? Und was passiert eigentlich, wenn die Spotpreise parallel nach oben gehen zu der Volatilität? Das sind teilweise sehr komplexe Themen. Der Optionsmarkt ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Universum für sich. Und deshalb freut es mich, Olaf hier mit an Bord zu haben, der in den letzten Jahren ja schon öfter bei uns mit hier berichtet hat. So, also in diesem Sinne, ich wünsche euch einen guten Handelstag und einen schönen Vatertag noch für diejenigen, die heute feiern. Oder und auch für alle diejenigen, die das nutzen, um einen Brückentag zu machen, ein langes Wochenende einzuschieben. Ihr seht mich also morgen wieder, dann zur Opening Bell und macht's gut.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.